Sagte, gut, dann können wir uns treffen. Sagte, ich treffe mich doch mit keinen, die verheiratet sind, wo die Frau schon die Rentenpunkte abgegriffen hat oder mit einem, der Kinder hat und ich erbe da nichts mehr. Sagte, ich habe da dazugelernt. Also da habe ich jetzt dazugelernt, ich habe so gelacht, also der musste auch auf meinen Fragenkatalog abarbeiten. Einen wunderschönen guten Tag, Harald Glückler hier mit einem neuen Podcast und ich habe einen sehr netten Gast heute. Wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen, nicht lange, aber ein bisschen länger. Wir haben mal kurzzeitig nebeneinander gewohnt, ja. Als ich nach Berlin bin und meine Wohnung noch nicht fertig war und dann, das war sehr nett und sehr, sehr angenehm und wir haben seither Kontakt gehalten und jetzt freue ich mich, dass er heute zu Gast ist. Was soll ich sagen? Ich könnte sagen, er ist ein Bulle, ja. Aber das wäre ein bisschen, ja, aber es ist lustig. Ja, also wir steigen gleich mal ein. Herzlich willkommen, Dominik Böhr.
Ja, vielen Dank für die Einladung, mein lieber Harald.
Und ich freue mich, dass du da bist. Und ich würde gleich mal gerne in der Kindheit einsteigen. Wolltest du gern Polizist werden als Kind?
Wahrscheinlich ja. Und ich merke das gerade an meinem Sohn, wie viel cooler das wäre, wenn ich heute sagen könnte, ich wäre Polizist anstatt Schauspieler. Noch glücklicherweise bin ich da bei ihm keine so große Nummer, wenn ich sage, Schauspieler, Polizist wäre um einiges besser. Er hat auch, glaube ich, am Anfang gedacht, ich wäre Polizist. Weil wenn er mich gesehen hat im Fernsehen, ich immer auf der Polizeiwache war oder eine Waffe in der Hand hatte oder gerufen habe, stehen bleiben, Polizei. Aber ich bin Schauspieler geworden und ehrlicherweise wollte ich das schon sehr früh. Und ehrlicherweise hatte ich auch schon sehr, sehr früh sehr, sehr viel Glück, dass ich da so reingerutscht bin.
Was wolltest du früh? Schauspieler werden?
Schauspieler, ja.
Und was war der Auslöser? Es gibt ja immer einen Auslöser. Also irgendein bestimmter Schauspieler, den du gut fandest oder hat er irgendeine Initialzündung, dass man etwas werden will?
Ja, ich hatte das, was... Wobei ich weiß, dass das so der erste Schritt ist. Also rückblickend kann ich sagen, wenn Kinder das haben... ist es schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung, um Schauspieler zu werden. Und das ist so eine gewisse Schamlosigkeit. Und das meine ich.
Schamlos.
Musst du doch wissen, Mensch.
Ja, also das hättest du ja früher sagen können, ja.
Das müssen wir nachher unbedingt noch erzählen, ja. Wie schön das war, als du eingezogen bist. Also, also mit Schamlosigkeit meine ich jetzt, das meine ich in dem Fall gar nicht negativ konnotiert oder aufdringlich. Schamlos heißt, ja, ich meine mit schamlos in diesem Fall, dass mir nicht viel peinlich war. Also ich habe wahnsinnig gerne laut gesungen, auch auf dem Tisch und gerne in dem Englisch, von dem ich dachte, dass es Englisch ist, was Kinder so machen. Und war davon total überzeugt, dass das alles richtig ist, dass der Song genauso funktioniert. Und da ging es hauptsächlich um das Titellied einer Serie, die hieß Ein Colt für alle Fälle. Einige werden sich daran erinnern, das war eine Krimiserie und dieses Lied habe ich geliebt und ich dachte, es wäre Englisch und ich dachte, das singt man so. Und so ging das halt los. Ne? Ich habe ständig Dinge gemacht, die mit Singen und Tanzen zu tun hatten und das waren so die ersten Schritte. Und dann landete ich plötzlich mit, ich glaube, ich war acht oder neun am Theater. So.
Und wie kam das? Wie kamst du zum Theater mit acht oder neun?
Ehrlicherweise muss es da so eine Art Casting gegeben haben, was ich damals gar nicht als Casting empfunden habe. Es war wahrscheinlich ein Eisessen. Ich glaube, es war ein Eisessen mit dem damaligen Regisseur. Der war eine ziemlich große Nummer in der Theaterszene in Nordrhein-Westfalen, was ich bis dahin natürlich gar nicht wusste. Und es ging um eine Produktion, die sich das Dschungelbuch nannte. Und es ging um die Rolle des Mowgli. Und ich meine, meine Schwester hat irgendwie in der Stadt und in der Szene da kundgetan, Mensch, mein Bruder, der hat eine ziemlich große Klappe und irgendwie ist der ganz lustig und ach, probiert den doch mal aus. Und dann war ich plötzlich besetzt für den Mowgli im Dschungelbuch und habe dann ein Jahr lang Probier's mal mit Gemütlichkeit gesungen und mit Baloo dem Bär getobt und mit King Louis dem Affen und war dann auch eine ganze Weile von der Schule befreit, was gut war zwischendurch, also was so lange erlaubt und gut war, wie die Noten okay waren. Ne? Das war halt wichtig. Ja, das war für mich tatsächlich, war es einfach echt Spaß. Und deshalb habe ich auch nie gedacht, dass das wirklich ein Job sein kann. Weil wie kann man einen Job machen, der so viel Spaß macht? Das war mir eigentlich nicht bewusst. Ich dachte, Job ist das, was nach der Schule kommt. Und Schule macht nicht immer Spaß. Und ich dachte, Arbeit macht wahrscheinlich noch viel weniger Spaß. Aber diese Schauspielerei und gerade dieses Theaterspielen, das habe ich dann meine ganze Kindheit und Jugend über gemacht, hatte immer mal wieder schulfrei für eine gewisse Zeit. solange, wie gesagt, die Noten okay waren, war das für meine Eltern auch in Ordnung. Und dann dachte ich, was mache ich jetzt mit 18? Also ich komme aus einem Journalistenhaushalt, mein Vater ist Journalist, meine Schwester auch. Und ich dachte, studierst du auch was in die Richtung, nämlich Politologie, was mich bis heute interessiert, mich die Politik kolossal. Aber die Schauspielerei hat mich halt nicht losgelassen. Ich dachte nur, das läuft weiter so nebenher. Und dann kam mit so 22 der Moment, wo ich mich entscheiden musste. Bringe ich jetzt mein Studium zu Ende? Ich stand, und ich trottel, sage ich heute, kurz vor der Beendigung des Politikstudiums. Oder sage ich, verdammt, ich werfe das alles hin und gehe voll auf die Schauspielerei. Und eins weiß ich, es war dann doch der richtige Weg, denn ich bin voll auf die Schauspielerei gegangen und hatte einfach verdammtes Glück, dass es bis heute sehr, sehr gut gegangen ist.
So, nun bist du den meisten bekannt als der Bulle, wie sagt man, der Bulle von Wismar, oder ist das falsch?
Kann man auch sagen,
kann ich
sehr gut mit leben, der Bulle von Wismar, von der Soko Wismar. Ja, der Hauptkommissar Püllmann. Und hab da vor 15 Jahren angefangen in dem Laden. Kann ich mir immer gar nicht glauben, vor 15 Jahren. Und war zwischendurch auch mal kurz raus für eine andere Serie und drehe auch hier und da, wenn es die Zeit erlaubt, auch noch andere Dinge. Aber hauptsächlich, weil es glücklicherweise so gut läuft, drehen wir da unsere Soko-Folgen rauf und runter.
Wo bist du geboren? Mehr in der Stadt oder auf dem Land?
Na, ich würde sagen, und auch da, tragischerweise muss ich da, es ist fast ein bisschen kitschig, muss ich sagen, dass es eigentlich das perfekte Umfeld war, um aufzuwachsen. Das war ganz sicher kein Dorf. Die Berliner würden das vielleicht sagen, es ist ein Dorf. Aber wer wirklich auf dem Dorf lebt, würde Lippstadt, so heißt die, haben eine Heimatstadt, als Stadt bezeichnen, was es auch ist. Hat rund 70.000 Einwohner.
Liegt ja, gut, das ist ja kein Dorf. Ja.
Genau, liegt im Herzen Westfalens, das Venedig Westfalens, da legen wir sehr viel Wert drauf. Weil die Lippe dort durchfließt mit ganz vielen Kanälen. Und ich bin auch mit meinem Kanu aufgewachsen. Meine Eltern haben ein kleines Häuschen direkt am Wasser. Und im Garten hatten wir Zugang zum Fluss. Und da bin ich dann immer mit nacktem Oberkörper als Teenager, habe mich so ein bisschen angemalt und habe gefühlt wie Indiana Jones, habe ich mich dann auf mein Kanu gesetzt und bin durch die Kanäle gepaddelt. Und ansonsten war das ein Leben ohne S-Bahn, ohne U-Bahn, es war einfach alles da. Der Fußballverein war in der Nähe, das Kino, es war alles fußläufig. Das war ganz, ganz toll. Also das war eine wunderbare Kindheit und ich denke da wahnsinnig gern dran zurück.
Wieso lebst du in Berlin?
Ja, das hat sich irgendwann mal ergeben und es ist bis heute so eine Hassliebe zu Berlin, muss ich gestehen. Ich habe dann in Köln studiert und in Köln gearbeitet. Die ersten Serien wird man kaum noch kennen, Ritas Welt und die Camper und also diese ganze Comedy-Schiene eine ganze Zeit lang. Und dann kam das Angebot für eine Serie, die heißt GZSZ, Daily Soap. Das dachte ich, naja, das machst du jetzt mal. Komm, das machst du jetzt ein halbes Jahr. Und ich war, glaube ich, 24 und sollte dann einen Gymnasiallehrer spielen und dachte, oh, eine erwachsene Rolle, ein Lehrer auch noch. Super, hab das wahnsinnig ernst genommen, bin in meine alte Schule, das Gymnasium gegangen, wo ich zur Schule gegangen bin, habe da hospitiert, einfach um die Lehrer zu beobachten, wie verhalten die sich, was ist die Körpersprache, wenn sie ungeduldig werden, also habe das wirklich, wirklich ernst genommen, obwohl in Anführungsstrichen es eben eine Rolle für eine Soap war, aber man muss auch das einfach verdammt nochmal ernst nehmen, wenn man diesen Job machen will. Und das lief dann sehr, sehr gut. Ich hatte da eine lange, schöne Geschichte mit Yvonne Katterfeld, das lief dann ein Jahr lang und nach einem Jahr musste ich die Entscheidung treffen. Bleibst du da? Dann ist natürlich, naja, die Gefahr da, dass man wirklich ganz, ganz lange da bleibt und der Zug für andere Jobs so ein bisschen davonfährt. Das ist leider so. Oder sagt man, komm, ich gehe jetzt hier raus und versuche mein Glück mal auf dem freien Markt. Und da habe ich gesagt, jetzt gehe ich mal raus. Ja, und seitdem hatte ich auch echt viel Schwein.
Wenn man nun so als Schauspieler mit einer Rolle so stark verbunden wird, also ich kann mir vorstellen, dass viele auf der Straße jetzt nicht den Dominik treffen, sondern den Polizeihauptkommissar, bei manchen passiert es ja. Und auf der anderen Seite auch im Business, besonders in der Schauspielerei, ist dann auch vielleicht die Gefahr, dass man dann auch ein bisschen auf solche Rollen festgelegt wird?
Ja, also Festlegung gibt es auf jeden Fall. Ich war, lange Zeit war ich, da wirst du jetzt sehr lachen, so ein bisschen der jugendhafte Held. Das ist ehrlicherweise so langsam, dieser Zug fährt so, dem kann ich so ganz langsam hinterherwinken. Das ist so langsam echt vorbei. Was für mich auch ganz schön ist, ich war gerne der, wie man sagt, der Protagonist oder Antagonist, also der ganz Gute oder der ganz Böse, auch gerne der ganz Schwule, habe ich oft gespielt. Meistens aber sehr, sehr körperliche Rollen. Also sagen wir mal so, für den Pfarrer oder den Professor an einer Hochschule wurde ich bisher selten besetzt. Das sind eher so ein bisschen die handfesten Typen, so ein bisschen kerniger. Und das ist für mich auch okay. Also für die
Rolle. Was fasziniert dich an der Schauspielerei? Also ich habe einmal in einem Film mitgemacht, 5 Freunde, 4 in einem Kinofilm. Aber da habe ich mehr oder weniger mich selber gespielt. Und ansonsten kenne ich das weder, nicht so sehr die Schauspielerei, aber von den Dokus und von Fernsehen und.
Würdest du den mal bei uns mitspielen?
Bei der Soko Wismar? Ja, würde ich machen, ja. Würde ich machen.
Ach, echt
ja.
Gut. Oh, da ja. Kann man da was machen.
Kenne ich das, würde ich machen. Aber ich kenne dieses, das halt, das ganze Fernsehen ist immer ein unzähliges, unendliches Warten. Warten, warten, warten. Du bist immer irgendwie gefühlt, drehst du 3 Stunden und wartest 10 Stunden. Also so gefühlt, ja, gefühlt.
Und musst dann plötzlich in den paar Minuten, wo es drauf ankommt, dann funktionieren. Das kenne ich in der Tat auch. Also das hängt ganz von der Produktion natürlich ab. Bei uns ist es so, bei der Soko Wismar müssen wir unglaublich viel produzieren. Also wir drehen ja fast 30 Folgen im Jahr. Also jeder, zum Beispiel ein Tatort-Duo liefert oder die anderen, wer auch immer, aus welcher Stadt, drehen meistens 2 Filme im Jahr. So. Und wenn wir fast 30 Folgen drehen, kann man sich ja vorstellen, wie viel und wie hart wir daran arbeiten. Und es ist tatsächlich so, dass für meine Kollegin und mich, die meine Co-Kommissarin da spielt, dass wir uns manchmal wünschen, wir hätten ein bisschen mehr Zeit zum Warten, um da auch Texte vorzubereiten. Es ist bei uns tatsächlich so, dass wir sehr, sehr viel abliefern müssen. Und
aber das Warten meinte ich nicht. Ich meine das Warten vor Ort, dass man da sitzt.
Ja, ja, das meine ich. Ja, das haben wir eben auch relativ, relativ selten bei uns, weil wir so viel schaffen müssen an dem Tag. Aber du hast recht, sonst ist es natürlich so, dass du. Und dann sind es diese kleinen Schnipsel. Das Theaterspielen ist das Schöne. Du probst, du gibst deine Energie und deinen Schweiß 3-4 Monate. Und dann spielst du vor dem Publikum. Ich durfte zuletzt ist auch schon wieder 2-3 Jahre her, hier bei der Rocky Horror Show mitmachen im Admiralspalast in Berlin. Und natürlich ist das toll, wenn nach 1,5 oder 2 Stunden die Leute klatschen, vielleicht sogar aufstehen und du dich bedankst und dich verbeugst. Du bist einfach wie auf Droge. Du kommst nach Hause und es ist zwar 10 Uhr abends, aber du kannst noch lange nicht schlafen, weil du dieses tolle Gefühl noch hast. Und das habe ich natürlich beim Drehen nicht. Ich sitze nicht im Auto auf dem Weg nach Hause nach einem Drehtag und habe noch dieses Gefühl, spüre noch diesen Hype. Da bin ich einfach echt platt. Und es ist natürlich macht nicht jeder Tag Spaß. Aber du hast eben gefragt, was ich in der Schauspielerei so mag. Es gibt manchmal diese Momente, wo du einen Kollegen hast und ihr spielt eine Szene, wo ihr was transportiert. Ein Gefühl, eine Bedrohung, eine Angst, eine Liebe, ein Hass, irgendetwas. Und diese Szene, die fühlt sich nicht nur echt an, die sieht auch echt aus. Die wirkt auch echt für alle, die's schauen. Und das Gefühl, das hergestellt zu haben, das ist toll. Also das ist einfach, ich habe diese Liebe zu diesem Beruf, weil ich wirklich dieses Spielen und diese Szenen herstellen so sehr mag. Du weißt es, du bist jetzt eine ganze Zeit lang mein Nachbar gewesen. Wenn abends eine Veranstaltung ist, wo ein roter Teppich oder sonst was ist, muss man mich eigentlich hinprügeln, weil ich am liebsten zu Hause auf der Couch liege mit meinem Sohn und irgendwie Fernseh schaue oder mit ihm was koche. Es geht mir tatsächlich darum, gerne zu spielen einfach. Und wenn heute junge Leute auf mich zukommen, ich habe das manchmal, die schreiben mir dann auf Instagram oder so, hey, ich möchte auch Schauspieler werden, hast du da einen Tipp? Dann habe ich so ein paar Fangfragen. Ich frage dann mal, was ist denn dein Lieblingsfilm oder was ist dein Lieblingsschauspieler? Und dann, wenn sie dann irgendwie, weiß nicht, in allen Ehren jetzt, aber mit Berlin Tag und Nacht oder irgendwas kommen oder egal, Schauspielschule will ich auch nicht, ich will jetzt bekannt werden. Dann weiß ich genau, dann sage ich auch manchmal, ach, weißt du was, überleg dir doch vielleicht was anderes zu machen. Vielleicht ist Schauspielerei nicht deins. Aber mir schrieb einer mal, als ich ihn gefragt habe, was ist denn dein Lieblingsfilm, schrieb er Die Faust im Nacken mit Marlon Brando. Und ich wusste in dem Moment, Harald, ich wusste in dem Moment, der Junge, der muss Schauspieler werden. Denn wer jetzt einen Film so toll findet, der 70 Jahre alt ist, mit einem Schauspieler, den kein Mensch unter 30 noch kennt, dann dachte ich mir, das, der ist auf dem richtigen Weg. Und der ist auch gerade auf dem richtigen Weg und der ist auf einer ganz tollen Schauspielschule. Also es geht heute nicht mehr mit links. Es gibt so viele Schauspieler. Man muss sich fordern, man muss spielen. Man muss sich immer wieder fordern, man muss peinlich sein, man muss Mut zur Hässlichkeit haben. Es darf einem bei der Schauspielerei nicht um den einfachen Weg gehen und nicht nur um die Popularität gehen. Das reicht heute einfach nicht mehr.
Ich habe festgestellt, bei vielen großen Schauspielern, ich hatte das Glück, ein paar wirklich Hollywood-Schauspieler und Schauspielerinnen kennenlernen zu dürfen, auch ein paar ganz eng, also Gina Lollobrigida zum Beispiel, war ja eine der größten, letzten Hollywood-Diven. Und irgendwie spielen die ein bisschen immer sich selbst. Also die ist in dem Film wie im Privatleben.
Ja.
Und also entweder es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder sie spielt sich wirklich selbst, ich glaube das schon ein Stück weit auch.
Ja. Ist auch so, kann ich dir direkt sagen. Ja.
Oder es kommt aber eine zweite Geschichte noch, die auch passieren kann, wenn ich auch an die Dietrich denke oder auch an die Lollobrigida. Oder sie adaptieren so viel von ihren Filmen auch wieder in das Privatleben, dass es einfach ein sowohl als ist. Also auf der einen Seite spielen sie selbst, sie sich selbst. Auf der anderen Seite ist vieles auch im Privatleben schon so einstudiert, dass es schon ein Effekt ist, wenn man
sie anspricht
und dass sie dann immer die Rolle irgendwie ein bisschen spielen. Ja.
Du, das habe ich bei mir, merke ich manchmal, dass ich plötzlich Leute mit Moin grüße und dann auch noch in der Stimmlage, wie der Lars Pöllmann das macht, also ein bisschen norddeutscher, das ist also ein bisschen höher, da denke ich, das kann nicht sein. Warum spreche ich jetzt gerade so viel wie die Rolle, die ich spiele? Also das gibt's mit Sicherheit mal. Und Marlene Dietrich war natürlich sowohl im Privaten als auch in ihren Rollen, hatte so immer diese laszive Eleganz, gleichzeitig durch diese tiefe Stimme auch so dieses Verruchte vielleicht, aber immer diese Klasse, die über allem schwebte. Und diese unglaubliche Ruhe, die war ja nie hektisch. Und das war sie natürlich einfach. Und das ist ein spannender Punkt, den du eben angesprochen hast. Wie sehr verstellt man sich und wie viel nimmt man von sich? Es gibt ein ganz interessantes Interview mit Dustin Hoffman, Schauspieler, den ich wahnsinnig schätze, der ganz viele tolle Rollen gespielt hat. Und der hat irgendwann mal gesagt, seine Verwandtschaft würde er nie wieder fragen nach einem Film, den er gespielt hat, ob sie ihn jetzt gut oder schlecht fanden oder wie sie ihn überhaupt fanden, weil die immer sagen, oh, das bist doch du, der guckt doch so wie du und auch wenn er sauer ist und er macht das mit seiner Lippe, was du immer machst, der beißt sich immer so ein bisschen auf die Lippe und die finden das also total unspektakulär, das kann ich auch, das bin ich. Aber genau das ist die Kunst. Man nimmt ganz viel von sich. Und wenn man ehrlich ist, ist es natürlich so. Bei De Niro schwingt auch immer so ein Hauch von derber Brutalität, liegt da immer so ein bisschen drunter. Das hat immer so ein bisschen was Derbes. Der ist selten feinfühlig in seinen Rollen. So ein bisschen der Gangster ist er halt immer. Und so hat man das bei ganz, ganz vielen großen Schauspielern, dass sie schon oft ähnlich sind. Aber die Kunst ist es, und das merke ich auch, viel von sich zu nehmen und dann dieses Quäntchen Einzigartigkeit von der anderen Rolle und das glaubhaft zu transportieren. Also viele Laien denken immer, Schauspieler sein heißt, wenn man ganz anders als sich selbst spielt. Und das ist es aber gar nicht. Und übrigens wird man auch heute so gar nicht mehr besetzt. Ich meine, es gibt, weiß ich nicht, 30.000 gute Schauspieler im deutschsprachigen Raum. Warum sollen die mich für eine Rolle besetzen, wo sie mindestens 2.000 andere haben, die vom Typ der erstmal glaubwürdiger sind? Also zu glauben, man muss ein anderes Extrem spielen, um ein guter Schauspieler zu sein, das halte ich für einen Mythos.
Jetzt haben wir ganz viel, was ja auch sehr spannend ist, über den Beruf gesprochen. Du lebst in Berlin und du hast einen süßen kleinen Sohn. Das wird er wahrscheinlich nicht gern hören. Der möchte jetzt nicht mehr süß sein. Also der möchte jetzt nicht mehr süß sein.
Aber sage ich ihm auch immer. Da kann das keiner machen, was er will. Für mich wird er immer der süße Kleine bleiben.
Und da ich ja mal eine Zeit lang neben euch gewohnt habe, ja, mit meinem Kind, mit Billy, ja, haben wir uns ja auch kennengelernt und habe ich ihn natürlich auch dann fast täglich gesehen, wenn er zur Schule ging oder zum Fußball. Und ihr seid ja so ein richtiges Team. Also ihr macht ja unglaublich viel zusammen und du hast ja dein Leben so auch irgendwie ein bisschen, also so ist es für mich, so habe ich es wahrgenommen, auf deinen Sohn abgestellt. Ja. Also der spielt schon so die Hauptrolle.
Ja, das ist auch so. Also man trifft viele Entscheidungen im Leben und viele bereut man vielleicht auch, andere nicht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also
manchmal am meisten sollte man bereuen, wenn man keine Entscheidung getroffen hat.
Genau, finde ich auch.
Also das ist immer am schwierigsten. Die alle sagen, naja, das hätte ich auch machen können und hätte ich auch, aber nicht in der Lage sind, einmal im Leben eine Entscheidung zu treffen. Klar. Also man trifft eine und am Ende ist ja auch keine Entscheidung, die man getroffen hat, schlecht oder es ist ja eine Entscheidung. Schlecht wird es ja nur durch unsere Wertung. Ja, also es ist ja per se gar nicht schlecht, da wir Erfahrungen machen. ist jede Erfahrung gut. Auch,
absolut.
Auch die, die uns nicht schmeckt, die ist auch gut.
Teile ich sehr, was du sagst.
Vielleicht gerade die, die einem nicht schmeckt, das sind eigentlich die, die oft an denen man am meisten erlebt. Ja. Aber jetzt ist es ja nicht unbedingt so gängig und dass man sagt, ja, viele würden sagen, nee, also von Kind habe ich jetzt auch keine Zeit und dann muss jemand her, eine Nanny oder, ja. Aber du bist da ja also wirklich sehr, sehr präsent und unglaublich engagiert. Und das finde ich schon bewundernswert. Also das ist schon, das ist mir schon aufgefallen. Ja. Und irgendwie spielt sich auch immer so alles um deinen Sohn ab und dein restliches Leben, also ob du jetzt etwas unternehmen kannst oder nicht, hängt dann immer auch mit dem Sohn zusammen. Und das ist schon bemerkenswert, weil das muss man können. Ich bin ehrlich, ich bin dazu zu sehr mit meiner Arbeit verwurzelt, als dass ich das könnte. Also diese mich so weit zurückstellen oder die Arbeit so weit zurückstellen und mich so zurücknehmen, wäre für mich sehr schwierig. Deshalb habe ich auch keine Kinder in diesem Leben. Unter anderem wäre sehr schwierig, aber ich finde es sehr toll. Ich finde es großartig, wenn man das kann. Nur mir fällt dann plötzlich ein, oh mein Gott, jetzt ein Outfit, das Outfit oder das und das machen. Ja, dann kann man den Hund, der legt sich hin und schläft, habe ich nachher manchmal auch ein schlechtes Gewissen, dass der jetzt 3 Stunden da lag. Aber das Kind kann man jetzt nicht unbedingt sitzen und sagen, jetzt geh mal spielen, gib mal Ruhe. Und das finde ich schon toll, du bist dann wirklich auch präsent bei ihm und du nimmst dir die Zeit und das ist mir sehr aufgefallen.
Ja, vielen Dank. Also auch, dass du das so siehst. Es ist tatsächlich so, dass ich irgendwann entschieden habe, also ich ehrlicherweise verstehe ich dich sehr, sehr gut. Und ich hätte von mir auch nicht gedacht, dass ich so von meinem, ich nenne es jetzt mal so hedonistischen Leben auch so ein Stück weit abrücken kann. Es ist tatsächlich so, dass dieser Moment, als ich da meinen Sohn das erste Mal in den Händen gehalten habe und zu sehen, wie er sich entwickelt, zu sehen, wie wichtig das ist, dass man da ist, das treibt mich halt wahnsinnig an. Und ich habe gemerkt tatsächlich, was ich vorher von mir nicht wusste, dass ich eigentlich nichts lieber bin in meinem Leben als Vater. Alles andere soll gar nicht so kitschig klingen, wie es vielleicht tut, aber es ist, ich mache viele Dinge total gerne, habe für viele Dinge eine große Leidenschaft entwickelt, aber dieses zu sehen, wie er morgens wach wird und sich freut oder wenn er abends ins Bett geht und mir noch was erzählt, zu sehen, wie er sich entwickelt. Das ist jetzt Wahnsinn. Ich meine, der ist jetzt 13. Ne? Also das ist so rasant passiert. Und ich werde mir nie vorwerfen lassen müssen, dass ich was verpasst habe. Ich habe seine Kindheit in vollen Zügen genossen. Ich war die ganze Zeit da. Und wir haben ganz tolle Dinge erlebt. Also die größten Momente, die wir haben, sind unsere Roadtrips. Nächsten Sommer haben wir den ganz großen vor, durch Louisiana, Mississippi, also mit dem Wohnmobil, nur wir beide. Diese Momente, die sind einfach unschätzbar und ganz, ganz, ganz großartig. Und das ist das, was mir halt am Herzen liegt, irgendwie da zu sein. Und ich möchte das einfach gut hinkriegen. Ich möchte, dass er später sagt, boah, ich hatte es gut, weil ich hatte es gut. Ich habe ganz großartige, wunderbare Eltern und habe das vorgelebt bekommen und würde mir wünschen, dass mein Sohn irgendwann mal sagt, ey, das war super, das war toll, ich hatte eine tolle Kindheit.
Ich glaube, da liegt auch der Hund begraben bei mir, dass ich eben keine tolle Kindheit hatte und keine tolle Eltern und nie jemand für mich da war. Und ich glaube, ich jetzt einfach sehr, sehr viel für mich da sein muss immer, ja.
Und ich habe deine Geschichte, Entschuldigung, weil ich deine Geschichte ja auch ein bisschen kenne. Und als Vater zerreißt einem das wirklich, wirklich das Herz. Also ich will da jetzt nicht bei dir ins Detail und alte Wunden aufmachen. Du hast es ja längst verarbeitet wahrscheinlich. Aber wenn ich höre, was du erlebt hast, wenn ich höre, wie deine Kindheit verlaufen ist, als Vater zerreißt es einem das Herz und motiviert einen natürlich genau, ja, es zu versuchen, genau anders zu machen. Ne?
Naja, und bei mir war einfach so viel schiefgegangen, dass ich wahrscheinlich, also erstmal gar nicht wollte, dass meine Kinder auch irgendwie in eine beschissene Kindheit haben oder irgendwie schwierig. Ich aber auf der anderen Seite auch, glaube ich, relativ früh wusste, dass ich eigentlich nicht aufgrund dieser Kindheit nicht wirklich in der Lage bin, mich so um ein Kind zu kümmern, wie das sein sollte, weil ich mit 7 Jahren ganz klar beschlossen habe, was ich machen will, alle Frauen zu Prinzessinnen und das einfach die Hauptrolle spielt bei mir, also mein Beruf. Das war mir relativ früh klar und da möchte ich nicht zurückstecken und da muss ich alles unterordnen. Das war mir halt klar und da habe ich mir gesagt, okay, dann passen da aber keine Kinder rein, weil sonst geht es denen ja wie dir, dass man wieder Eltern hat, die keine Zeit haben. Und weil wir vorher bei Entscheidungen waren, da habe ich eben klar eine Entscheidung getroffen. Ja. Mhm. Und die wahrscheinlich auch ganz, ganz gut war. Ich habe dann die Töchter von meinem Mann, von Dieter, mit großgezogen. Das ist aber eine andere Geschichte. Es ist dann trotzdem eine andere Geschichte, als wenn man Kinder dauerhaft immer groß sieht. Die haben ja nicht dauerhaft bei uns gelebt. Die waren zwar immer da, jedes Wochenende und auch. Aber es ist eine andere Geschichte. Und deshalb finde ich es bemerkenswert, dass du das so kannst und machst und finde es auch toll. Ich könnte es nicht. Ich weiß, dass ich nicht könnte, weil es käme der Moment früher oder später, eher wahrscheinlich früher als später, wo ich dann sagen würde, nee, also ich muss jetzt heute Abend, ich muss jetzt das Design machen und das und versuchen würde, dass sich jemand um das Kind kümmert, weißt du?
Ja, aber du hast Wege gefunden, wie du ja gerade angedeutet hast, du hast Wege gefunden, viele Menschen glücklich zu machen und das machst du. Ich meine, guck dir mal deine Präsenz an, deine Social-Media-Präsenz. Wenn ich mit Menschen spreche, die wissen, dass wir uns kennen und dass wir befreundet sind und ich höre immer dasselbe. Ich höre, ja, Glöckler, früher konnte ich mit dem nicht viel anfangen. Und jetzt, seitdem ich so ein bisschen weiß, wie er tickt und den erlebt habe, und oft höre ich natürlich auch so nach dem Dschungel, jetzt finde ich den super. Grüß den mal. Ich grüße dich ja nicht immer wieder von wildfremden Leuten. Und das finde ich super. Also wie gesagt, ich habe einen Kollegen, dessen Ehefrau erzählt immer, ach, der Glöckler, wenn ich den... Also es gibt viele, viele Menschen, die du mit deiner Art, so wie du bist, glücklich machst. Und insofern machst du es genau richtig.
Du, mir ist auch irgendwann klar geworden, ich habe ja, weil du Social Media sagst, ich habe früher immer geschaut, dass das Profil sauber ist, dass wenn jemand negativ blöd geschrieben hat, das rausgeschmissen. Du, seit einiger Zeit mache ich das gar nicht mehr, weil ich mir das gar nicht mehr antue. Mir ist das eigentlich völlig egal, ob die Leute schreiben, ich finde ihn ganz toll. Ich finde ihn völlig beschissen, ich finde ihn doof, der sieht scheiße aus, der sieht toll aus. Weißt du, das ist ja alles emotional geprägt, das sind alles Emotionen, die einen würden gern sein wie ich und trauen sich nicht, deshalb regen sich drüber auf. Ich spiegel ja irgendetwas bei denen. Die anderen entdecken etwas an mir, das sie selber bei sich verstecken wollen und spiegeln das und dann lassen sie den Frust an mir aus und mich juckt das nicht. Also da stehe ich vollkommen drüber und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man beginnt und gerade wenn man auch so eine Kindheit hatte. Und deshalb ist es so schön, dass du deinem Sohn so eine schöne Kindheit ermöglicht, wie es auch sein sollte. Dass man, wenn man jetzt so eine armselige Kindheit hatte wie ich, dass man dann lernen muss, sich selbst zu lieben. Das ist, weil es hat einen ja niemand geliebt. Ja, und das ist mal das Allerwichtigste. Und alles andere ist dann eigentlich erstmal uninteressant. Aber so weit muss man auch erst kommen, dass man sagt, oh mein Gott, dann lass sie doch reden, lass sie doch schreiben. Ja, wen juckt's?
Ja, weil das würde dich natürlich für die Leute auch... dich den Leuten nehmen, denen du gerade etwas gibst. Wenn du dich verschließt, wenn du es zu sehr an dich heranlässt, wenn du deine Lebensfreude dadurch verlierst, wenn du deine Energie einbüßt, dann verlierst du am Ende die Leute, die dich momentan, die dir folgen, die dich schätzen.
Naja, das habe ich ja nicht, aber du verlierst natürlich sehr viel Zeit, indem du das immer säuberst und guckst, dass du das raushaust, was nicht. Weißt
ja,
du? Und
klar.
Das mache ich natürlich nicht mehr, weil das ist mir auch zu blöd. Dann sollen sie doch schreiben, was sie wollen. Ja? Also es ist halt mal so, dass leider da ja sowieso meistens oftmals nicht die Säulen der Gesellschaft vertreten sind. Und dann muss man halt mitleben, dass da viele sich im Dickicht der Anonymität vergraben und dann von hinten schießen, ja, durch die Hecke schießen. Und ja, dann sollte es halt, wenn man sich die Mühe mal macht und mal wirklich guckt, dann kann ich immer wetten, bei dem, wo ein blöder Spruch gekommen ist, da sind weder Beiträge noch Profilfotos noch sonst irgendwas drauf. Ja, also die folgen ganz vielen Leuten, ihnen folgt meistens auch niemand. Und Fotos nein, Beiträge nein, und aber über andere dann den Mülleimer ausschütten. Ja.
Und du, vielleicht darf man sogar noch offensiver sein, du musst den, vielleicht willst du denen auch gar nicht gefallen.
Nein, das ist sowieso, genau. Man muss auch nicht angefallen. Das ist mir dann auch noch, irgendwann ist mir klar geworden, man muss nicht allen gefallen und mir ist noch etwas ganz anderes klar geworden. Ich habe immer so, wir denken ja, wir müssten zu allen freundlich sein. Ich glaube, Ingmar Bergman war es, der gesagt hat, ich bin nicht 100 Jahre alt geworden, um unentwegt höflich zu sein und müssten immer freundlich sein. Nee, irgendwann habe dann mal gedacht, ich mag den nicht. Dann habe ich gedacht, wieso mag ich den nicht? Und dann habe ich mir so überlegt und dachte ich, nein, du hast das Recht, jemanden nicht zu mögen. Du magst ihn halt nicht. Ich meine, deshalb kann man ja trotzdem höflich sein. Aber ich muss nicht alle mögen.
Ja,
und mich müssen
absolut.
Auch nicht alle mögen. Und ich finde es aber auch in Ordnung. Und ich finde es auch, das ist ja auch ehrlich, man muss ja deshalb nicht beleidigend werden. Ja, aber man muss nicht alle mögen. Und mich auch nicht. Und wer mich mag, ist schön. Und wer mich nicht leiden mag, wie meine Freundin Arina Prinzessin von Sachsen sagt, wer uns nicht leiden mag, hat einfach keinen guten Geschmack.
Also, ja, und ich kann das stimmt. Es ist ein gutes Zusammenhang, ein schönes Schlusswort eigentlich. Aber ich kann dazu tatsächlich nur sagen, und das meine ich auch so, wenn man dich ein bisschen kennt Und ich habe ja nun das Glück, dich ein bisschen zu kennen. Es ist eigentlich sehr schwer, dich nicht zu mögen.
Ja, aber mich müssen ja gar nicht alle kennenlernen.
Genau, das ist ich. Aber ich muss das noch unbedingt noch loswerden, weil ich finde es sehr lustig, wie du damals, ich muss es erzählen, wie der Moment damals war, als ich plötzlich wusste, dass du mein neuer Nachbar sein wirst. Ich stehe morgens auf. Ich wusste, die Wohnung neben mir steht gerade frei. Also ist nicht bewohnt. Und setze mich auf die Couch, hatte frei an dem Tag sogar. Und dann gehe ich morgens immer so meinen News-Spiegel durch, online. Ne? Guck hier, ne? Zeitspiegel, alles durch. Und dann sah ich auf einer Seite, Bild, irgendwo war es, sah ich große Bilder, Harald Glöckler zieht aus. Und ich sah dich dann mit anderen Männern da irgendwie einen Möbelwagen packen. Und ich sah diesen Möbelwagen und ich sah die Kisten und mehrere. Ich dachte, oha, der zieht aus. Und telefonierte dann mit meiner Mutter und wir haben so ein bisschen gequatscht über dieses und jenes. Und dann sagte sie mir, du, hast du gesehen, der Glöckler, der zieht zu Hause aus. Ich dachte, habe ich gesehen, Mama. Und dann mache ich Sport oben, Stunden später, bin oben in meinem, du weißt, ich habe einen Sportraum oben bei mir in der Wohnung und habe Blick auf die Straße. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Sind das etwa diese Möbelwagen, die ich heute Morgen im Internet gesehen habe? Und dann klingelt es an der Tür und dann steht mein neuer Nachbar da. Und das warst du dann plötzlich. Mhm. Und ich dachte, das ist doch versteckte Kamera oder irgendwas. Da verarscht mich doch gerade jemand. Ne? Dann habe ich schnell gemerkt, okay, für versteckte Kamera bin ich vielleicht noch nicht relevant genug. Aber dann dachte ich, das kann nicht wahr sein. Und dachte ich, okay, war halt Glückler eben. Ich weiß nur, dann haben wir kurz gesprochen über irgendwelche, wie man am besten hier was zu essen bestellt. Und ich wollte dir sagen, wo die nächste Sushi-Bar ist, was auch immer. Und plötzlich, und das verrate ich jetzt einfach mal, ein paar Tage später war Sonntag, steht wer mit frisch gebackenem Eiweiß
Plätzchen
bei mir vor der
ja,
Tür?
Ja, ja, so Kokosflocken sowas.
Oh,
ja, so,
ja. Lecker. Ja, und das war toll. Das war toll zu wissen, dass du nebenan warst, zu wissen, dass wir immer quatschen konnten. Ich habe schon, mein Sohn sagt immer, oh, Harald ist da, weil natürlich sehr gut. Und sehr intensiv roch das Treppenhaus. Man wusste, du bist gekommen oder gegangen. Du warst jedenfalls im Treppenhaus. Und ja, das war einfach eine echt super schöne Zeit. Also bin ich heute noch sehr dankbar für. Wir waren echt, hatte ich selten, dass jemand, den ich so schnell so lieb gewonnen habe, so nah gewohnt hat. Also wirklich so Tür an Tür. Das war einfach echt super.
Na, das war auch schön. Wir hatten eine gute Zeit. Wir hatten hinten einen Garten nebeneinander auch noch, ja. Das hat man ja auch selten, dass man so einen Garten hat, und das fand ich wegen Billy eigentlich erstmal ganz toll. Dann dachte ich, da kannst du den Hund dann auch mal ein bisschen in den Garten hinten lassen, weil ich ja von einem großen Park ihn rausgenommen habe und dann nach Berlin. Und da dachte ich, dann musst du nicht immer Gassi gehen. Und ja, aber irgendwann habe ich dann auch oder relativ bald festgestellt, dass ich eigentlich doch halt in der Stadt der Penthouse-Typ bin und mir schon lieber ist, wenn ich oben bin, als ganz unten. Auf dem Land ist es schön oder mit einem Haus ist es schön, auch einen Garten zu haben. Aber hier ist es mir schon angenehm, über den Wolken zu sein, hier irgendwo in der Stadt. Ja,
ja, und ich kenne jetzt beide Wohnungen und ich muss offen sagen, du hast dich etwas vergrößert, kann man sagen.
Ja.
Ungefähr zehnfache.
Minimal, ja. Ja. Aber es war halt ein Schnellschuss. Und für kurz war die Wohnung auch schön und war auch cool. Ich habe sie auch schön eingerichtet. Die Vermieterin hatte sehr mitgemacht, dass ich alles rausgeräumt habe und ich alles rein. Und am Ende war es wirklich eine tolle Zeit und war auch sehr schön. Und sehr nette Menschen auch sonst in dem Haus noch. Also das war sehr, sehr interessant, sehr spannend. Völlig anders als hier. Hier ist natürlich viel anonymer. Und was mir aber auch nicht unangenehm ist. Also das war eine andere Geschichte dort mit dir. Aber insgesamt ist mir das auch ganz okay. Hier ist man in so großen Wohnungen, ist man ja fast dann wie in einem Haus. Also man wie ein Nachbarhaus, weißt du. Und bei euch war ja auch in der anderen Wohnung war der Flur nicht so groß, da war die Türe an Türe. Da ist man ja auch näher zusammengerückt. Ja. Aber das war schon toll. Und ja, und da habe ich eben dein Leben ein bisschen erlebt und was du so machst. Und das fand ich schon großartig. Was würdest du gerne machen, wenn man dich fragen würde, welchen Film würdest du gerne spielen? Also irgendeinen, es kann einer sein, den es schon gegeben hat oder den es noch gibt oder vielleicht einer aus der Vergangenheit, was weiß ich, der Pate oder was weiß ich. Welchen Film würdest du gerne machen?
Oh mein Gott, da brauchen wir, glaube ich, noch eine eigene Sendung. Es gibt, also was einen Schauspieler wahnsinnig reizt, sind zum Beispiel so Filme wie, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, mit Tom Hanks, Castaway, Verschollen. Er ist alleine auf dieser Insel und im Grunde wird 2 Stunden nicht gesprochen. und man leidet aber mit diesem Menschen, der alleine auf dieser Insel ist, dann verschiedene Fluchtversuche da hat, die alle scheitern, sich verletzt und man sitzt zu Hause. Wenn er sich verletzt, hat man das Gefühl, man verletzt sich mit. Also der schafft es in dem Moment, ohne dass viel gesprochen wird, dass man mit ihm fühlt. Eine unglaubliche Empathie entwickelt, ne? diesen Charakter wirklich als Identifikationsfigur komplett annimmt. Das ist das. Es ist natürlich super. Also eine Rolle, die in die Richtung geht, wäre ganz, ganz großartig. Aber ansonsten auch gerne mal einen richtig bösen, der aber nicht böse, sondern wahnsinnig charmant daherkommt. Also das finde ich immer Rollen, die faszinieren mich. Also böse sein und böse gucken und böse sprechen und im Hintergrund läuft dunkle Musik und er fährt ein schwarzes Auto, das ist vorbei. Das ist so, ja, das ist irgendwie so ein bisschen Serie der 80er. Spannend ist jemand, so sagen wir mal, der Nazi von nebenan. So eine Rolle, wo man denkt, wo man vielleicht einen halben Film überdenkt, mein Gott, netter Kerl, den würde ich auch mal gerne einladen. Und dann vielleicht nach einer Stunde denkt, um Himmels Willen, was ist das denn für einer? Ich kriege Angst. Eine Rolle, die, und das ist das, worum es letztendlich geht, eine Rolle, die entweder einen erheitert, begeistert, die einem Angst macht. Also da gibt es ganz unterschiedliche.
Was sind deine Hobbys? Was machst du gerne?
Zuletzt hat mich das mal, ich hatte ein Date vor gar nicht allzu langer Zeit, ich date ganz selten und ich hasse Dates eigentlich, ich finde Dates ganz schlimm.
Ja, ich meine, du, das kommt ja noch dazu, wenn man einen, jetzt wird er, ist er schon 13, aber wenn man einen jungen Sohn, einen Sohn zu Hause hat, eigentlich ein Kind noch früher, ja, und dann ist ja auch ein bisschen schwierig mit dem Daten. Ist er per se ein bisschen schwieriger.
Ja, ich merke, absolut, ich merke, dass es manchmal, also der Punkt ist, wir sind zu zweit, ne, mein Sohn und ich.
Nee, abgesehen davon, dass vielleicht jemand sagt, ich möchte jetzt niemanden daten mit dem Sohn, mit dem Kind, das du kannst entweder ein Date haben oder für das Kind da sein. Und das Kind zum Date mitnehmen willst du ja vielleicht auch nicht. Das meine ich damit. Das macht es dann jetzt nicht einfacher. Ja.
Nee, es macht es nicht einfacher. Und ich habe auch tatsächlich schon erlebt, dass es Frauen gibt, die das erstmal ganz interessant und ganz reizvoll finden. Oh, der hat einen Sohn. Das macht die ganze Sache so erwachsen und gibt dem, das hat so eine andere Ebene als irgendwie so ein, weiß nicht, so ein One-Night-Stand aus dem Club. Ne? Das gibt der ganzen Sache so eine gewisse Reife. Also interpretiere ich das, ja. Das heißt, für viele Frauen ist das erstmal gar nicht so wahnsinnig upturned. Aber dann trifft einen dann doch die Realität irgendwann. Und die Realität ist so, dass, ohne dass man da so eine Art Wettkampf entstehen lassen sollte oder möchte, dass tatsächlich, dass der Sohn erstmal vorgeht. Also dass das funktioniert, dass der zufrieden, dass da alles in den richtigen Bahnen läuft und dass Dinge einfach verdammt nochmal nicht planbar sind. Wenn es drauf ankommt, ist er eben krank. Wenn es drauf ankommt, dann schreibt er am nächsten Tag diese Mathearbeit und ist völlig überfordert. Und da muss man eben, also du bist halt, Dinge lassen sich nicht planen. Man hat es nicht mehr selbst in der Hand. Und das ist für eine Beziehung sicher nicht ganz leicht. Und da habe ich jetzt die Erfahrung auch gemacht, dass das mit Sicherheit, also ja, dass das die Dinge jedenfalls definitiv nicht einfacher macht.
Aber jetzt hattest du ein Date.
Naja, und wenn dann, ich habe so Dinge, ganz schlimm ist, wenn es um Sternzeichen geht, dann denke ich mir, oh Gott, sind wir wieder an dem Punkt, gibt man sich gerade so wenig, dass man jetzt irgendwie nach Sternzeichen sucht und dann...
Also, dass dann, und wenn dann das Date fragt, was für ein Sternzeichen bist du?
Eigentlich, hi, das ist ja toll, ich auch, oder hu. Und dann kommt dann so, sag, Zwilling, ich habe so die zwei Gesichter, und dann denke ich mir...
Na gut, manche fragen, aber...
Ja, gut, manche haben Hintergrund,
das, wissen, ja, das stimmt. Und fragen, weil sie dann... Aber das kann man natürlich auch vorher eruieren, bevor man sich dann trifft, ja.
Oder das hat so... Aber wenn es diesen klassischen Katalog gibt und irgendjemand hat mich mal nach Hobbys gefragt und dann glaube ich, das ist aus mir rausgerutscht, sorry, keine Zeit für Hobbys, und das kam wahrscheinlich total offensiv rüber. Ich habe ihr das so vor den Latz gehauen. Aber das klang so nach, ach, und was machst du so, wenn du so zu Hause sitzt und eigentlich, was malst du dann? Oder, und ich dachte so, ich weiß manchmal gar nicht, wo mir der Kopf steht. Weil es ist immer was zu organisieren mit Kind und mit dieser Arbeit und mit dieser Stadt Berlin, wo du einfach eine Stunde jeden Morgen hin zur Arbeit und nach Hause brauchst. Und tatsächlich, Hobby ist einfach... Vielleicht einfach nachts noch gemütlich der Moment für mich auf der Couch, so langweilig wie es klingt, mit der Fernbedienung in der Hand und dann noch was zu seppen und dabei was Leckeres, leider bin ich so Nachtsesser, noch was zu essen und für mich zu sein. Das ist total langweilig, aber das ist so die Zeit, die ich echt brauche. Und alles andere ist halt laut mitsingen im Auto, wenn gute Musik läuft. Ja, dann höre ich alten Country oder alten Swing, sowas. Ich bin so ein bisschen hängen geblieben in den 50ern, was die Musik angeht. Und das sind so meine Hobbys. Aber für Dinge, wo man irgendwo hinfahren muss oder sich Zeit nehmen muss, das funktioniert halt einfach leider gerade nicht.
Ich habe eine Freundin, die ist geschieden, ihre Kinder großgezogen und sagte, neulich steht sie da, der Bestatter hält ein Auto, ein Mann mit einem großen Wagen und macht Fenster runter und sagt, darf ich sie kennenlernen?
Finde ich toll übrigens.
Ja, sagt sie, erstmal will ich mal wissen, wer sind Sie? Mhm. Ja? Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Das war die erste. Sind Sie verheiratet? Nein. Haben Sie Kinder? Nein.
Haben Sie wieder hoch, oder?
Nein. Ja, nein, nein. Haben Sie Verhältnisse? Nein. Haben Sie irgendeine schlimme Krankheit? Nein. Sagte, gut, dann können wir uns treffen. Sagte, ich treffe mich doch mit keinen, die verheiratet sind, wo die Frau schon die Rentenpunkte abgegriffen hat oder mit einem, der Kinder hat und ich erbe da nichts mehr. Die sagte, ich habe da dazugelernt. Also da habe ich jetzt dazugelernt, ich habe so gelacht, also der musste auch erstmal einen Fragenkatalog abarbeiten.
Und wollte er sie immer noch treffen, ist die Frage?
Ja, der wollte sie treffen.
Und
ja.
Heute sind sie verheiratet? Haben wie viele
Kinder? Nein, so schnell geht es jetzt nicht. Das ist noch nicht so lange her. Ja, aber das fand ich schon stark, ja.
Aber Harald, alleine nochmal Menschen anzusprechen, das ist, wo wir in ein Alter kommen, also jetzt von mir gesprochen, bei dir ist die Gefahr jetzt nicht so, aber dass man unsichtbar wird, ne? Das ist ja, ich merke das so, das ging so mit Mitte 30, Anfang 40, geht es los, dass man so in der Masse verschwindet, vielleicht empfindet man das auch so, aber als junger Mensch, hatte man das Gefühl, wenn dir jemand gefällt, man sucht den Blickkontakt und man kriegt den Blickkontakt und dann passiert was, dann passiert ein Kontakt, man spricht jemanden an. Dieses Gefühl von Nähe, den anderen zu erleben in einem Moment, der echt ist. Also heute schreiben sich Leute an auf Social Media, auf irgendwie getunte, gefilterte Bilder und dann kommt irgendwann der Satz, erzähl mal was über dich, was ich ganz schlimm finde, weil was erzählt man über sich, was man cool findet. Man erzählt eine Projektion, das bin ja nicht ich, dass ich erzähle, was ich an mir cool finde. Und so entsteht so ein künstliches Kennenlernen von Bildern, die man hat.
Na, vor allem, wenn schwierig ist ja, wenn die Bilder Lyzeum und dann sind und das Museum ankommt dann hinterher. Ja, das ist halt schwierig, ja. Das passiert ja auch oft.
Und deshalb,
also gar nicht erkennst. Also von mir aus kann jeder sein, wie er will, aber es gibt ja natürlich so Beispiele, die sind schlank wie eine Birke auf den Bildern und berichten Leben korpulent. Und auf den Bildern sehen sie halt aus wie 20 und im richtigen Leben wie 60 und haben gar nichts gemeinsam mit dem Bild auf dem Instagram oder auf dem Facebook. Und das ist natürlich dann ein bisschen schwierig. Das ist also ganz leicht schwierig, aber es ist schwierig.
Ja, und was auch immer dann der Unterschied zum Original ist, ist man ja ganz froh, dass die Frau oder der ein bisschen mehr auf den Rippen hat. Das kann ja alles sein, aber es ist eben tatsächlich ein Bild, was man da hat. Und deshalb finde ich es so schön, wenn es noch Menschen gibt, die echt so die Chuzpe haben, jemanden auf der Straße anzusprechen. Weil ich glaube auch noch an dieses romantische Gefühl, dass man jemanden sieht und denkt, boah, wer ist das denn? Das ist ja, was ist der? Das ist jemand, der einen umhaut. Und dass man diesem Impuls in dem Moment nachgeht. Und ich glaube, damit kann man nichts falsch machen. Wenn man dann sagt, was in die Richtung geht, ohne dass es so eine sogenannte Pick-up-Line ist, dass man sagt, entschuldige, ich weiß, wir kennen uns nicht, aber ich finde diesen Moment einfach gerade wahnsinnig schön und würde mich total freuen, wenn wir uns wiedersehen. Punkt. Und was hat man zu verlieren? Wenn die Person doof reagiert oder affektiert, ist man umso schlauer. Und man muss nicht dieses Ideal mit sich rumtragen von einer Frau, die man nicht angesprochen hat. Oder einem Mann, den man nicht angesprochen hat. Also ich finde, das zu versuchen, in dem Moment den Mut zu haben, bringt einen immer weiter. Das bringt uns in dem Moment zurück des Gesprächs, wo du eben gesagt hast, die Entscheidungen zu bereuen, die man nicht getroffen hat. Dinge, die man nicht gemacht hat. Und ich finde, jemanden anzusprechen, der einen in dem Moment auf irgendeine Weise umhaut, immer richtig.
Jetzt war aber die Frage, wir sind irgendwie abgekommen, eigentlich nach deinen Hobbys, ja. Das war eigentlich so, was machst du, wenn du du machst Sport, das haben wir schon mitbekommen.
Naja, was ich liebe, sind die Momente, da muss ich allerdings ganz allein im Haus sein. Also zumindest ist, wenn mein Sohn Fußball spielen ist, dann mache ich es mir richtig schön gemütlich mit meiner Ukulele und singe einfach so ein paar Schnulzen. Stell dir mir vor, ich wäre in so einem alten Elvis-Film oder Und diese Momente, die liebe ich einfach. Also ich mag die Musik einfach sehr. Gerade diese gute, alte Musik finde ich einfach toll. Und das sind die Dinge, die mich begeistern. Ich sehe hier Bilder von dir hängen. Ich wünschte, ich könnte malen. Ich wünschte, ich hätte noch mehr einen Hang zu einer anderen Form von Kunst als jetzt Schauspiel und Gesang. Und das hat mich leider bisher nicht erreicht. Ich finde es toll. Also es sieht ganz toll aus übrigens, was du hier hängen hast. Ich kenne viele Leute, die da einfach einen Draht zu haben. Ich wünschte, ich hätte den. Genauso wie ich leider keinen Hang zu Wein habe, weil ich noch nie in meinem Leben Wein getrunken habe und keinen Kaffee trinke und kein Bier. Und es sind ganz viele Dinge, die für viele Menschen wahnsinnig wichtig sind, die an mir vorbeigegangen sind. Aber andere Dinge, wie diese Momente, diese Ukulele-Momente, die sind dann eben meine ganz besonderen Entspannungsmomente. Und ja, das ist eben das, was ich wahnsinnig gerne mache.
Wenn du eine du hast keine Biografie noch.
Über mich?
Ja. Na, noch nicht?
Nein, ist natürlich längst in Arbeit in meinem Kopf. Aber bisher bin ich leider danach von entfernt.
Wie sollte die heißen? So ganz schnell jetzt nicht lange überlegen, wenn ich dich jetzt fragen würde, und du würdest eine Biografie über dich im Regal sehen, hier bei nebenan.
Ja, steht da Dominik Böhr und als Unterzeile steht vielleicht, ich habe doch nur Spaß gemacht.
Cool, ja. Und der will doch nur spielen, ja.
oder das, ja, noch besser.
Ja, Dominik, wir hatten einen wunderbaren Talk. Ich fand es großartig. Ich glaube, wir haben es geschafft, dich ein bisschen mehr zu durchleuchten und den Menschen näher zu bringen und ein bisschen mehr in Erfahrung zu bringen, wie du bist, wenn du nicht gerade aus der Kiste flimmerst, ja, und nicht gerade eine Rolle spielst. Ich danke dir, das war wunderschön.
Und ich danke dir und
wünsche dir alles Gute und ja, bleib an der Biografie.
Danke dir.
Eine Produktion von Audiotakes.